NDR Info. Das Forum.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Das klang doch eigentlich wie ein klares Dementi, dieser Satz, den Walter Ulbricht im Juni 1961 aussprach. Keine zwei Monate später wusste man es besser. Am 13. August 61, vor 50 Jahren, rückten die Bauarbeiter an. Der Mauerbau und die Folgen der deutschen Teilung, das ist heute unser Hauptthema im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon ist Wolfgang Müller. Wir stellen ein Buch vor, in dem es um die Frage geht, ob wirklich Ulbricht der entscheidende Mann beim Mauerbau war oder ob die Anweisung aus Moskau kam. Wir schildern eine dramatische Fluchtgeschichte von drei Spitzensportlern der DDR und ein ganz düsteres Kapitel, wie man zu DDR-Zeiten mit sogenannten schwer erziehbaren Jugendlichen umging. Gegen Ende der Sendung dann noch ein Themenwechsel mit einem Blick nach Jerusalem. Dort ist ein Museum für Toleranz geplant, allerdings ausgerechnet auf dem Boden eines alten islamischen Friedhofs. Und das gibt Streit. Den Anfang macht unsere Fluchtgeschichte. Sportler hatten es ziemlich gut in der DDR, vor allem Spitzensportler. Anders als die Mehrheit der Bevölkerung durften sie reisen, nicht nur nach Ungarn oder Bulgarien, sondern auch ins sogenannte nicht-sozialistische Ausland. Das war Privileg und Versuchung zugleich. Zwar sind, alles in allem, die meisten Athleten ins sozialistische Vaterland zurückgekehrt, etwa 600 aber haben, in 40 Jahren DDR, ihrem Land den Rücken gekehrt. Zum Teil unter bizarren Umständen. So auch bei der Flucht dreier Handballer aus Rostock. Katrin Kahlke und Sibran Siegert haben sich deren Geschichte erzählen lassen und haben sogar mit einem damaligen Funktionär gesprochen, für den die Flucht seiner Schützlinge ein ziemliches Desaster war.
Bei Fred hieß es eigentlich von früh auf an, dass er begabt wäre für den Handball und dass er dort eine Zukunft hätte. Aus dem Grunde haben wir das auch gefördert, weil wir wollten, dass er aus seinem Leben etwas macht.
Marianne Radig ist bis heute stolz auf ihren Sohn Fred. Handballspielen, sagt sie, sei immer das Wichtigste für ihn gewesen. Seit er als Kind einen Ball in der Hand halten kann, will er Tore werfen. Schon als Jugendlicher spielt er bei Empor Rostock, einem der erfolgreichsten Clubs der DDR. Und wird sogar Nationalspieler, ist privilegiert. Aber dann bedrängt ihn die Stasi. Sie will, dass er die Mannschaftskameraden ausspioniert. Fred hat Angst.
Für mich war das damals völliges Neuland. So, da kommt einer und sagt, Fred, wir treffen uns, den und den Treffpunkt hinten rein in Wartburg, auf der Hauptstraße, hinten Buben, dass uns keiner sieht so ungefähr, in irgendeine Wohnung gefahren, Lichtenhagen, da standen Wohnungen leer, da ist er mit mir rein. Das war für mich, ich kannte das nicht und dann irgendwann habe ich mir danach mal Gedanken gemacht, habe mit meinen Eltern ein bisschen drüber gesprochen, mit einem guten Freund, Mensch, was soll ich machen? Die hätten mir auch die Pistole auf die Brust setzen können. Entweder Sport und du arbeitest mit. Oder wahrscheinlich wirst du abgeschoben. Ich war 20 Jahre, ich weiß nicht, ob ich unterschrieben hätte. Oder ich wäre aufgestanden, wäre gegangen, hätte ich damit rechnen müssen. Ja, für mich ist morgen der Sport zu Ende.
Unter diesem Druck wächst bei ihm die Idee, der DDR den Rücken zu kehren. Fred will weg. Er weiß nur noch nicht wie. Seinem Freund Henry Blatter geht es ähnlich. Er wohnt nebenan im Plattenbau im Rostocker Stadtteil Evershagen. Bei den strengen Eltern wird es ihm allmählich zu eng. So träumt auch Henry von einem anderen Leben. Er hat Sehnsucht.
Die Freiheit, einfach das zu tun und zu lassen, was man irgendwo gerne möchte. Einfach irgendwo, dass man reisen kann, dass man irgendwo ja nicht eingeschränkt ist. Dass man wirklich sagen kann, ich möchte gerne das und das machen oder möchte das und das machen und nicht ja, eingezwängt zu sein.
Die beiden Handball-Hoffnungsträger ziehen das Große los. Im November 1986 dürfen sie mit nach München fahren, zu einem internationalen Turnier. Es geht gegen Mannschaften aus der Bundesrepublik und Ungarn. Sie dürfen die Stadt besichtigen und in Kaufhäusern flanieren. Beim Abschlussbankett im Rathauskeller feiern sie gemeinsam. Spieler aus Ost und West.
Wir hatten uns entschieden, jetzt machen wir den Schritt. Und dann haben wir nur unsere Sachen genommen und sind raus. U-Bahn-Station runter, rein, 3-4 Stationen.
Es gab ja nichts anderes in der Nähe. Die U-Bahn war am schnellsten und das war also für uns ideal. Weil mit Taxi werden kein Geld, mit dem Bus auch kein Geld. Also von daher, wo sollten wir hinfahren? Deswegen sind wir erstmal weg und haben gedacht, alles andere können wir nachher machen.
Fred und Henry nehmen sogar noch einen weiteren Spieler mit, ihren Kumpel Mario Wille. Die ganze Nacht irren die drei ziellos durch die Stadt.
In der U-Bahn war man völlig aufgeregt, also völlig losgelöst, weil man wusste ja, dass man irgendwas Verbotenes jetzt auch gemacht hat an der Stelle. Einfach weg erstmal und dann die klaren Gedanken, was man eigentlich so ein kleines bisschen getan haben, die kamen mir das erste Mal so im Englischen Garten, wo wir dann rumgeirrt sind.
Wir haben uns immer in die Augen geguckt und irgendwo war ein Schweigen da. Und ich weiß, als wir ausgestiegen sind, haben wir uns erstmal hingesetzt auf eine Bank und haben uns dann dahingehend unterhalten. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, noch können wir zurück. Noch ist es vielleicht nicht aufgefallen, noch gibt es vielleicht diesen Weg. Aber ich sag mal, der Entschluss war da. Und ja, wie so den allgemeinen Zustand, vielleicht auch Angst, Aufgeregtheit. Mensch, was bringt jetzt die Zukunft? Weil es war ja für uns dann ab dem Zeitpunkt ein völlig neuer Lebensabschnitt.
Ihr Delegationsleiter Heinz Strauch und die anderen Funktionäre suchen Parks und Gärten ab. Dass sich Spieler aus seinem Kader in den Westen absetzen, ist für Strauch der größte anzunehmende Unfall.
Das Erwachen in der Nacht, das war natürlich fürchterlich, weil keiner damit gerechnet hat. Und ich war 10 Jahre im Leistungssport und dann noch fast 4 Jahre im Hochleistungssport, Nationalmannschaften tätig. Mir ist nie passiert, dass von mir, aus meiner Mannschaft, einer die Mannschaft verlassen hat, irgendwohin.
Telegramme gehen nach Rostock und Berlin. Die DDR-Regierung ist in heller Aufregung. Sofort wird Stasi-Chef Mielke informiert. Radich, Wille und Blatter kommen unterdessen beim Münchner Verein MTSV Schwabing unter. Die Tochter des Präsidenten, Katrin Reindl, quartiert die drei auf dem Dachboden ihres Elternhauses ein und versucht, sie auf ihre Weise zu schützen.
Dann sind wir mit einer Zivilstreife dann zu uns nach Hause gefahren, über rote Ampeln. Das war echt wie im Krimi. Ich saß dann mit dem Luftgewehr von meinem Vater im Sessel und habe dann Wache geschoben, ja.
Die Münchner fürchten, dass die drei Handballer entführt werden könnten. Ihre Flucht ist eine Blamage für den Arbeiter- und Bauernstaat. Um sie doch noch zur Rückkehr in die DDR zu bewegen, greift die Staatssicherheit zu einem ungewöhnlichen Mittel. 2 Tage nach der Flucht schickt sie die Mütter der drei Handballer nach München. Sie sollen die Söhne zur Heimkehr in die DDR überreden. Fred Radich ist fassungslos, als in München seine Mutter vor ihm steht.
Wir gucken zur Tür, wir saßen da, Henry, Mario, ich. Da kommt ein älterer Herr rein. Das kleine Parteiabzeichen habe ich sofort gesehen von der SED. Und dahinter 3 Mütter. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Eine Fata Morgana. Wir waren dermaßen geschockt. Ich habe auch zu Henry ja noch mal gesagt, sag mal, du musst mich, glaube ich, mal kneifen. Was ist denn jetzt los? Ja, und dann war natürlich nur eins, aufstehen, erstmal umarmen. Was hast du bloß gemacht? Und dann ist natürlich auch die ein oder andere Träne natürlich geflossen.
Dennoch, die drei bleiben in München. Um sie zu schützen, überwacht der bayerische Staatsschutz das Haus, in dem sie wohnen. Der Mannschaftskapitän der Schwabinger, Uli Roth, nimmt Radich, Blatter und Wille über Weihnachten sogar mit zu seiner Familie.
Ich war der Kapitän der Mannschaft. Ich bin eh ein Integrationsmensch. Und Weihnachten war für sie nochmal eine ganz schwierige Zeit oder auch schwieriges Fest, weil man gemerkt hat, es wird jetzt emotional. Und so hatten sie ein familiäres Weihnachtsfest und das war auch sehr emotional. Da war ja auch die Mischung von Heimweh zu spüren. Was passiert mit unseren Eltern? Passiert denen jetzt was Schlimmes, unseren Geschwistern? Das war eine Achterbahn der Gefühlsabfahrten. Das war für alle eine sehr anstrengende Zeit.
Tagelang ist die Fluchtgeschichte der drei Rostocker Aufmacher in den Zeitungen.
Also es war ein nationales, mediales Ereignis im Westen. Das hat alle Nachrichtensender natürlich interessiert.
Aber auch für die zurückgelassenen Familien in Rostock ändert sich einiges. Die Radichs werden gemieden.
Es gab Leute, die uns total ignoriert haben, die uns überhaupt nicht mehr angeguckt haben. Für die waren wir Verräter. Es waren auch Freunde, die weggeblieben sind, viele gute Freunde. Aber wir haben trotzdem zusammengehalten. Und wir hatten unsere Freunde und wir haben gesagt, okay, es wird weitergehen.
Unterdessen wird in der DDR gegen Fred und seine Freunde Haftbefehl erlassen. Das Verfahren jedoch ein halbes Jahr später eingestellt, wie aus einer Stasi-Akte hervorgeht. Lange hält es die Handballer nicht in München. Sie ziehen weiter nach Kiel, haben Heimweh nach der Ostsee und beim THW winkt der erste Profivertrag. Jeden Monat 3.500 Mark. Und der Verein kümmert sich um Wohnung und Führerschein. Sie haben ihr Ziel erreicht. Mit Anfang 20 laufen sie in der Ostseehalle auf, in der Handball-Bundesliga. Sie haben den Sprung in den Westen geschafft, 3 Jahre vor dem Fall der Mauer.
Wie drei Handballer aus der DDR in den Westen flohen und wie die Stasi versuchte, sie wieder zurückzuholen. Katrin Kahlke und Siebrand Siegert haben mit denen gesprochen, die damals auf der einen und der anderen Seite an der Aktion beteiligt waren. Dass es überhaupt zu solchen innerdeutschen Dramen kam, hatte natürlich mit der praktisch vollständigen Abriegelung der DDR zu tun, mit dem Bau der Mauer vor 50 Jahren. Viel ist darüber gerätselt worden, wie damals eigentlich die Entscheidungsabläufe im Osten waren, ob wirklich Ulbricht die treibende Kraft hinter dem Mauerbau war oder ob die Anweisung aus Moskau kam. Klar ist, die DDR war damals nur eine Art politischer Ableger der Sowjetunion und so war es naheliegend zu vermuten, dass dort die Fäden gezogen wurden. Seit die Archive im Osten geöffnet sind, muss man sich nicht mehr auf Vermutungen beschränken, man kann die Sache erforschen. Die Historikerin Hope M. Harrison hat das getan. Die Professorin der George Washington University ging mit einer klaren Frage in die Archive und kam, was nicht selbstverständlich ist, mit einer Antwort heraus. In Berlin hat sie jetzt einen Vortrag über ihre Ergebnisse gehalten. Bei der Veranstaltung dabei auch ein alter Recke der Ost-West-Politik, Egon Bahr, und unser Autor Jörg Riemenschneider.
Hope Harrison analysiert in ihrer historischen Untersuchung, wie sich der Mauerbau in Berlin entwickelte. Im Fokus des Politthrillers steht die Zeit zwischen 1953 und 1961. Harrison beleuchtet dabei das Verhältnis zwischen dem neuen Sowjetführer Nikita Chruschtschow und DDR-Chef Walter Ulbricht. Sie beweist anhand umfangreicher Quellen, welch überraschend großen Handlungsspielraum der Generalsekretär der SED in jener Zeit besaß und dass Ulbricht letztlich die Schlüsselrolle beim Bau der Mauer innehatte. Paradoxerweise verhalf die ökonomische und politische Schwäche des Ulbricht-Systems dem DDR-Führer in Verhandlungen mit den Sowjets zu einer starken Position. Hope Harrison über Ulbrichts Selbstbewusstsein.
Ich hatte das so nicht erwartet, da weithin die Auffassung besteht, die DDR sei ein Satellitenstaat Moskaus gewesen. Doch weder verhielt sich Ulbricht dieser Auffassung gemäß, noch behandelte Chruschtschow ihn auf diese Weise. Chruschtschow beschwerte sich oft über Ulbricht, setzte ihn jedoch nie ab.
Die Begründung für Ulbrichts Selbsteinschätzung basiert auf folgender Episode mit Lenin.
An Ulbrichts Verhalten gegenüber Chruschtschow ist zu erkennen, dass Ulbricht im Gegensatz zu Chruschtschow Lenin noch persönlich getroffen hatte. Er sah sich selbst als wahren Gefolgsmann Lenins und Stalins, während er dies Chruschtschow nicht zugestand und seine Kritik an Stalin nicht im gleichen Umfang teilte. Ulbricht schien zu denken, dass Chruschtschow nichts mehr als ein Bauerlümmel war, der weder verstand, ein sozialistisches Land zu führen, noch dazu qualifiziert war, über die DDR angemessen zu urteilen.
Ulbrichts Drängen auf Schließung der Grenze stand im Gegensatz zu Chruschtschows Außenpolitik gegenüber den Westmächten. Vor allem wollte Moskau keine Unruhe vor dem Treffen mit dem neuen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Wien. Ulbricht hatte demgegenüber ganz andere Interessen.
Er wollte einen Friedensvertrag haben. Er wollte Kontrolle über das Luftverkehr zwischen der BRD und West-Berlin haben. Aber was ich glaube, er war so hartnäckig und einseitig gegenüber Chruschtschow mit dieser Frage von der Grenzschließung, dass Chruschtschow dachte, um Gottes Willens, ich gebe Ulbricht nicht diese Kontrolle. Das würde gefährlich für meine Beziehungen mit Amerika.
Der jahrelange Druck, den Ulbricht den Sowjets gegenüber ausübte, führte schließlich zum Erfolg. Die Flucht von bis zu 20.000 Menschen im Monat über die West-Berliner Grenze brachte der DDR Verluste von bis zu 1 Milliarde Mark im Jahr. Ulbricht wollte das Ausbluten der DDR verhindern und er setzte sich durch.
Später erzählte Chruschtschow dem westdeutschen Botschafter in Moskau, Hans Kroll, die Mauer ist auf dringenden Wunsch Ulbrichts von mir angeordnet worden.
Schon während der legendären Pressekonferenz von Ulbricht,
niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten,
war der Mauerbau bereits vorbereitet. Dass der Westen den Mauerbau akzeptierte und auf womöglich militärische Gegenmaßnahmen verzichtete, hatte seine Gründe. Egon Bahr, damals Sprecher des Berliner Bürgermeisters Willy Brandt, erläutert im Rückblick, warum der Mauerbau auch vom Westen, wenn auch zähneknirschend, hingenommen wurde.
Er bedeutete das Einverständnis der 4 Sieger mit dem Status quo in Berlin, also der Teilung der Stadt, also der Teilung des Landes, also auch für Europa und ihre Gemeinsamkeit, dass es Krieg zwischen ihnen nicht geben sollte. Er bedeutete das gemeinsame Interesse an Stabilität. Er bedeutete, dass die staatliche Einheit von der internationalen Tagesordnung genommen wurde, auch wenn die Inhaber der unkündbaren Siegerrechte das nie verkündeten.
Der Architekt der deutschen Ostpolitik unter Willy Brandt sagt aus heutiger Sicht, dass nach dem Mauerbau die innerdeutschen Verhandlungen auf eine neue Grundlage gestellt wurden. So paradox es klingt, Gerade mit dem Mauerbau und der endgültigen Teilung begann eine neue politische Phase im Verhältnis der beiden deutschen Staaten. Erst dadurch konnte, Jahrzehnte später, durch die friedliche Revolution die deutsche Einheit hergestellt werden.
Daraus wurde die Ost- und Entspannungspolitik, die dazu führte, dass die Sieger 1990 die staatliche Einheit akzeptieren und nur noch völkerrechtlich besiegeln mussten.
Den Bau der Mauer bezeichnet Egon Bahr nach den Potsdamer Gesprächen der Alliierten bei Kriegsende als entscheidenden Markstein der deutschen Nachkriegsgeschichte. Deshalb zollt er Hope Harrison große Anerkennung.
Ich kann Sie zu Ihrer Arbeit nur uneingeschränkt beglückwünschen. Sie haben östliche Dokumente, vor allem aus Moskauer Archiven, veröffentlicht, ohne deren Kenntnis die Entwicklung zu diesem Markstein der deutschen Nachkriegsgeschichte gar nicht beurteilt werden kann.
Also Ulbricht wollte und brauchte die Mauer und Chruschtschow hat eher zögernd zugestimmt. Das ist der Stand der Forschung. Die Studie von Hope Harrison ist jetzt auch als Buch erschienen im Propyläen Verlag unter dem Titel Ulbrichts Mauer, wie die SED Moskaus Widerstand gegen den Mauerbau brach. Von der Politik jetzt zurück in den Alltag der DDR. Der war für die meisten ziemlich undramatisch. Anders wurde das schlagartig, wenn sich jemand politisch aus dem Fenster lehnte. Und anders war das auch für diejenigen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht so funktionierten, wie das von glücklichen Bürgern im Arbeiter- und Bauernstaat erwartet wurde. Zum Beispiel aufsässige Jugendliche oder ganz einfach Teenager, die allzu lebensdurstig oder vielleicht auch labil oder aggressiv waren. Diese angeblich schwer erziehbaren wurden in die sogenannten Jugendwerkhöfe eingewiesen. Davon gab es einige über die DDR verteilt und noch einen zentralen, den schlimmsten, in Torgau an der Elbe. Wolfgang Heidelk über Methoden, die einem den Atem stocken lassen.
Mehr als 4000 Jugendliche kamen zwischen 1964 und 1989 nach Torgau. Der geschlossene Jugendwerkhof in dem sächsischen Städtchen wurde in einem ehemaligen Wehrmachts-Sondergefängnis eingerichtet. Die Mädchen und Jungen lebten hinter hohen Mauern und Stacheldraht, Hundelaufgräben und Wachtürmen, ohne dass es ein Gerichtsverfahren gegeben hätte. Der Jugendwerkhof war direkt dem von Margot Honecker geleiteten Ministerium für Volksbildung unterstellt. Auch Karl-Heinz Paap, der bis zur Wende den Jugendwerkhof Rühn in Mecklenburg leitete, hat Jugendliche nach Torgau geschickt, jene, mit denen wir in Rühn nicht fertig wurden, sagt er heute. Jugendliche, die zum Beispiel andere drangsaliert und geschlagen hätten.
Und da haben wir gesagt, das geht nicht. 3-4 Monate muss der raus, damit die Gruppe völlig zur Ruhe kommt. Vielleicht schaffen die das, ihn in diesen Dingen was anderes anzusetzen oder aber seine ganze Gewalt zu brechen.
Gleich nach der Ankunft in Torgau wurden den Jugendlichen die Haare geschoren. Es folgten mehrere Tage im Arrest. Nur eine Pritsche und ein Eimer standen in der Zelle. Die Schockwirkung sollte die Jugendlichen gefügig machen. Heidemarie Puls war 16, als sie nach Torgau kam.
Ich wusste nach 15 Minuten, hier bin ich ein Nichts, hier bin ich freiwillig. Menschenwürde war da überhaupt nicht. Also sie haben alles probiert, Essensentzug, Schlafentzug, Sport im militärischen Drill bis zur völligen Erschöpfung. Das gehörte mit zu dem, was das Ziel war, nämlich die Persönlichkeit des Menschen zu brechen.
Konnte jemand nicht mithalten, wurde immer die ganze Gruppe bestraft, mit dem Hinweis der Erzieher, bei wem sie sich dafür zu bedanken hätten. Es kam zu Aggressionen gegen die Schwächeren. Auseinandersetzungen, die eskalieren konnten, erinnert sich Heidemarie Puls.
Also die kleine Krümel fiel dann mal um. Irgendwie hat die dann geschrien, auch den Erzieher angeschrien und schlacht mich doch tot und so hat sie geschrien. Und dann ging der und hat dann mit einem Stock oder auch mit Wasserschläuchen wurden wir hochgespritzt, wenn wir nicht mehr konnten. Und dann bin ich dem Erzieher angesprungen und habe den, ich weiß nicht wie und woher ich die Kraft genommen habe, aber ich habe den so das Gesicht zerkratzt. Naja, und da kam ich dann auch in diesen Fuchsbau rein.
Der sogenannte Fuchsbau war das Schlimmste, was Heidemarie Puls in Torgau erlebt hat.
Ohne Fenster, ohne Licht, ohne Kübel, 1,30 hoch, 1,30 lang, 1,30 breit. Ich hatte damals eine Größe von 1,68. Ich kann nicht mehr sagen, wie viele Tage ich war. Ich hatte nach einiger Zeit kein Zeitgefühl mehr. Man war so kurz vorm Wahnsinn irgendwie. Es war ein Rauschen in den Ohren, ein Piepen und die Augen, man hat nichts mehr gesehen. Irgendwann ging dann die Tür auf und dann musste ich da raus, Jugendliche Burkhardt, raustreten. Ich konnte gar nicht gerade, ich habe unwahrscheinlich körperliche Schmerzen gehabt. Dann kam ich ins Krankenzimmer und da lag ich auch einige Tage, bis ich dann wieder auf die Station kam. Und von da an habe ich funktioniert.
Vor den Monaten in Torgau war Heidemarie Puls in mehreren anderen Heimen und Jugendwerkhöfen gewesen. Ihr Stiefvater hatte sie geschlagen und sexuell missbraucht. Mit 11 wollte sie sich das Leben nehmen. Dann lief sie weg.
Ich habe mich in Gartenhäusern versteckt. Ich musste irgendwie ja auch überleben. Natürlich habe ich mich dann auch an den Dingen, die ich in den Gartenhäusern fand, beköstigt. Ich war 12 Jahre. Ich bin nicht in die Schule gegangen. Ich habe Schule gebummelt. Und das waren meine Vergehen.
Immer wieder versucht das traumatisierte Kind, aus Heimen und Jugendwerkhöfen wegzulaufen. So landet es schließlich in Torgau. Mit den schweren seelischen Schäden aus ihrer Kindheit und der Zeit staatlicher Umerziehungsversuche hat Heidemarie Puls bis heute zu kämpfen. Erst nach jahrelanger psychotherapeutischer Behandlung war es ihr möglich, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Nach ihren Erfahrungen in Heimen und Jugendwerkhöfen urteilt sie heute so.
Es gab welche, deren Eltern auch dem Alkohol zugetan waren. Und da war ein Heim manchmal die Rettung. Aber es rechtfertigt nicht das Konzept, was in den Heimen der DDR, in den Jugendwerkhöfen, insbesondere Torgau, mit Kindern und Schutzbefohlenen praktiziert wurde.
Erst mitten in den Wendetagen im November 1989 wurde der geschlossene Jugendwerkhof überstürzt aufgelöst, nach einer telefonischen Anweisung aus dem Ministerium für Volksbildung. Dass die Zustände in Torgau einen Verstoß gegen die Menschenwürde darstellten, wurde 2004 auch gerichtlich anerkannt. Seitdem können finanzielle Entschädigungen beantragt werden. Für jeden Monat im geschlossenen Jugendwerkhof werden gut 300 Euro ausgezahlt. Karl-Heinz Paap, einstiger Jugendwerkhofleiter aus Mecklenburg, möchte bis heute nicht glauben, was in Torgau geschah.
Es ist so gewesen, sicherlich. Ne? Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass das so gewesen sein könnte.
Gewesen sein könnte, immer noch Konjunktiv. Und tatsächlich wirkt ja diese brutale Rückseite des sonst so biederen DDR-Alltags bis heute verstörend. Soweit unser Schwerpunkt heute zum Thema DDR. Anlass ist der Bau der Mauer vor 50 Jahren im August 1961. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis, der auch mit dem Jahr 1961 zu tun hat. Damals wurde in Hamburg ein Gesprächskreis gegründet, in dem das Verhältnis zwischen Ost und West ebenfalls eine entscheidende Rolle spielte, der Bergedorfer Gesprächskreis. Dort traf sich und trifft sich bis heute Jahr für Jahr eine hochkarätige Runde aus Politikern und Experten, um zentrale politische Fragen zu diskutieren, vom Kalten Krieg der 60er Jahre über die Entspannungspolitik der 70er und die Perestroika der 80er bis zum Verhältnis zur islamischen Welt und dem Aufstieg Asiens. Gründer des Gesprächskreises war der Unternehmer und Mäzen Kurt A. Körber. Sein Prinzip: Die Debatten sollten ausdrücklich nicht öffentlich stattfinden, andernfalls würden die Teilnehmer nur die üblichen Floskeln von sich geben.
Sie werden nicht eingeladen als Vertreter einer Organisation oder einer Partei mit einer fest zementierten Meinung, sondern als freie Bürger. Sie sollen sich auch im Gespräch korrigieren können. Das würden Sie nie tun, wenn Sie zum Fenster hinaussprechen.
1986, zum 25-jährigen Jubiläum des Gesprächskreises, konnte Körber auf eine bemerkenswerte Tatsache hinweisen.
Der Bergedorfer Gesprächskreis ist eine Art Prominentenschmiede, denn zufällig ist es so, alle, die Bundeskanzler geworden sind, waren vorher im Bergedorfer Gesprächskreis. Herr Kreisky, Herr Schmidt, Herr Kohl waren alle bei uns. Genauso die Bundespräsidenten. Richard von Weizsäcker, der mit mir ein paar Mal in Moskau war, da war er noch nicht mal Bürgermeister von Berlin. Carsten Scheel, die waren alle, bevor sie Bundespräsident wurden, waren sie schon im Bergedorfer Gesprächskreis. Das ist ein Zufall. Auf der anderen Seite, wir greifen uns die Leute heraus, wo wir sagen, sie können als politische Entscheidungsträger doch einen Beitrag leisten. Und die machen da meistens auch Karriere, nicht durch den Bergedorfer Gesprächskreis. Es war zum Beispiel, letztens hatte ich das in Bonn mal erzählt, und ein sehr wichtiger Mann aus dem Bundeskanzleramt, als der hörte, dass ich sagte, alles, die im Bergedorfer Gesprächskreis waren, die wären auch was, Bundeskanzler und so weiter, dann sagte er, war der Herr Rausch schon mal bei Ihnen? Als ich sagte, leider noch nicht, da konnte man feststellen, dass er sichtbar erleichtert war.
Kurt Körber ist 1992 gestorben, seine Initiative aber lebt und feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Anfang September wird es dazu eine Festveranstaltung in Berlin geben mit einer Rede der Kanzlerin. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Zum Schluss der Sendung jetzt noch ein Blick nach Jerusalem, wo die geschichtlichen Fragen ja immer, gelinde gesagt, vielschichtig sind, oft in einem ganz wörtlichen Sinn. Dort gibt es einen Friedhof, uralt, schon im 11. Jahrhundert wurden hier islamische Heilige bestattet. Jerusalem war ja über ein Jahrtausend lang, nur durch die Kreuzzüge unterbrochen, eine islamische Stadt. Im 20. Jahrhundert hat sich das bekanntlich geändert. Schon Ende der 40er Jahre, nach dem ersten israelisch-arabischen Krieg, kam dieser Teil der Stadt unter israelische Kontrolle und damit auch der islamische Friedhof. Von dem ist in den folgenden Jahren nicht viel übrig geblieben und jetzt soll auch der Rest beseitigt werden und das, um ein Museum der Toleranz zu bauen. Tim Aßmann über ein Streitthema mit hoher Symbolkraft.
Ein Ort der Stille und Ruhe ist der Marmiller Friedhof, oder besser gesagt das, was von ihm übrig ist. 30 Hektar groß war der islamische Friedhof einmal. Er gilt als der größte seiner Art in Palästina. Bereits im Mittelalter bestatteten hier die angesehensten Familien Jerusalems ihre Toten. Mittlerweile sind nur noch rund 19.000 Quadratmeter übrig. Bestattet wird hier niemand mehr. Seit 1948 gehört der Marmiller Friedhof zum israelischen Westteil von Jerusalem. Auf dem Großteil des Friedhofes ließ die Stadtverwaltung den sogenannten Unabhängigkeitspark errichten. Auf dem restlichen, kleinen Teil des Geländes stehen jetzt noch Grabsteine oder liegen Überreste davon. Mustafa Taufik al-Sacha zeigt auf einen der Steinhaufen. Wir haben Bilder, auf denen zu sehen ist, dass hier an diesem Platz alles voller Gräber war, hier und auch dort drüben. Einige wurden vor ein paar Monaten zerstört, andere im vergangenen Monat. Der 65 Jahre alte Ladenbesitzer gehört ehrenamtlich zur Waqf-Stiftung, die sich der Erhaltung islamischer Denkmäler in Jerusalem verschrieben hat. Mustafas Urgroßvater und Großvater liegen auf dem Marmiller Friedhof. Schon dass die israelischen Behörden den Unabhängigkeitspark und auch einen Parkplatz aus dem Großteil des Friedhofs machten, war und ist für Mustafa Taufik al-Sacha Frevel. Wenn das jüdische Gräber wären, in Europa oder irgendwo sonst auf der Welt, gäbe es einen Riesenaufstand wegen der Heiligkeit von Friedhöfen und Gräbern. Vor ein paar Jahren haben sie nahe Jerusalem einen ganzen Straßenverlauf verändert, um zwei jüdische Gräber zu umgehen. Wieso respektieren sie ihre Toten, unsere aber nicht? Der Zorn des alten Mannes richtet sich gegen die Stadtverwaltung von Jerusalem und gegen das Simon-Wiesenthal-Center. Die nach dem Nazijäger benannte Organisation lässt dort, wo einst der Parkplatz war, in der Nordwestecke des ehemaligen Friedhofs, ein Museum errichten. Ein Museum für Toleranz. 2004 wurden die Pläne bekannt gegeben, seitdem gibt es Streit um das Projekt. Nachfahren von Muslimen, die auf dem Friedhof bestattet wurden, schrieben eine Petition an die Vereinten Nationen und versuchten auch, das Museum juristisch zu verhindern. Israels oberster Gerichtshof hatte allerdings keine Einwände gegen den Bau auf Friedhofsboden. Zwischenzeitlich sei dort ja der erwähnte Parkplatz gewesen, so die Begründung. Das Wiesenthal Center argumentiert außerdem, ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1945 belege, dass die Muslime selbst einer anderen Nutzung des Friedhofes damals zugestimmt und dort Geschäfte geplant hätten. Alles Lüge, sagt Denkmalpfleger Mustafa Taufik al-Sacha. Das ist wirklich Unsinn und Propaganda. Niemand würde zustimmen, dass die Gräber seines Vaters oder Großvaters zerstört werden, um darauf Läden oder irgendetwas anderes zu bauen. Diese Linie würden wir nie überschreiten und nun kommen Sie und sagen, das sei damals so beschlossen worden. Das stimmt nicht. Aussage steht gegen Aussage in einem Streit, der mittlerweile bizarre Züge angenommen hat. So wirft die Stadtverwaltung von Jerusalem den Bewahrern des Friedhofs vor, sie hätten heimlich gefälschte Grabsteine aufgestellt. Man habe die Gräber nur restauriert, widerspricht Mustafa Taufik al-Sacha. Unterdessen hat die Stadtverwaltung grünes Licht für das Toleranzmuseum gegeben. Vorarbeiten haben begonnen. Ein mehrere Meter hoher Aluminiumzaun umgibt die Baustelle. Dass hier einmal für Toleranz geworben werden soll, ist noch schwer vorstellbar. Stacheldraht krönt einen Teil des Zauns. Ein Wachmann stellt sich in den Weg, sobald man versucht, einen Blick auf die Baustelle zu erhaschen. Das Jerusalemer Büro des Wiesenthal-Zentrums ist nicht berechtigt, sich zu dem Projekt zu äußern und verweist auf die Zentrale in Los Angeles. Dort gibt es bereits ein Toleranzmuseum, entworfen vom Amerikaner Frank Gehry. Von ihm stammt auch der erste Entwurf für das Jerusalemer Projekt. Doch Giris Pläne waren offenbar zu kostspielig. Israelische Architekten bauen nun ein zweischenkliges Gebäude mit 3 Etagen unter und 3 über der Erde. Von vorne wird man das Toleranzmuseum über eine offene Plaza betreten und dann durch die gläserne Rückwand des Gebäudes auf den Unabhängigkeitspark blicken. Neben dem Ausstellungsbereich soll es auch ein Lernzentrum und ein Amphitheater geben. Zum Konzept des Toleranzmuseums sind noch keine Details bekannt. Die Verantwortlichen müssen versuchen, sich inhaltlich von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem abzusetzen. In rund 3,5 Jahren soll das Toleranzmuseum eröffnet werden.
In Jerusalem soll auf dem Boden eines islamischen Friedhofs ein Museum gebaut werden. Das war ein Bericht von Tim Assmann. Und das war zugleich das Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.